Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Das Grab ist leer. Das Zeichen für den Tod ist nun ein Zeichen des Lebens geworden, das leere Grab, wo Menschen Jesus suchen, ihn nicht finden, weil die Engel sagen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ich hätte das alles viel leichter haben können. Eigentlich war es mir gleich klar. Irgendwo tief innen habe ich es gewusst, aber dann habe ich mich doch irgendwie ablenken lassen. Ich kenne solche Gedanken immer wieder mal ganz gut, aus ganz praktischen Herausforderungen, aber auch so in Beziehungsgeflechten, wo man irgendwie denkt, irgendwie war das doch schon klar. Plötzlich setzt sich dann das Puzzle vor dem inneren Auge zusammen, an dem ich vorher so lange gerätselt habe. Und ich frage mich, wie konnte das nur sein, dass ich so lange nicht geblickt habe? Ich lade uns zu einem, wie ich finde, wunderbaren Bericht von Lukas ein, an dem Ostertag, ganz menschlich, typisch menschlich, und genau diese Erfahrung kommt darin vor. Irgendwie haben wir es doch schon lange gewusst. Zwei Männer sind auf dem Weg und in diesem Bericht kommen die Männer gegenüber den Frauen nicht so gut weg. Dummheit und Faulheit wird diesen beiden Hauptpersonen vorgeworfen und Zweifel sind da. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass jeder von uns sich an dem einen oder anderen Punkt so einhaken kann und sagen kann, ja, da bin ich auch drin. Da bin ich jetzt in diesem Text mittendrin und weiß, jetzt spricht es zu mir. Lasst uns mitgehen zu den beiden. Es sind zwei Jünger von Jesus. Der eine heißt Kleopas, der andere bleibt ohne Namen. Und viel mehr wissen wir auch nicht über den Mitnamen, über den Kleopas. Eventuell stand seine Frau unter dem Kreuz. Bei Johannes lesen wir, dass eine Maria unter dem Kreuz stand, die Frau des Klopas. Es könnte sie gewesen sein, aber das ist nicht ganz sicher. Wir starten und es ist Ostern, auch in unserem Text. Jesus ist auferstanden und an demselben Tag, am ersten Ostern, als Jesus auferstanden ist, machen sich die zwei auf den Weg. Und wir lesen zusammen Lukas 24. Ihr könnt auch hinter mir mitlesen oder in eurer Bibel Lukas 24 ab Vers 13. Am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das 12 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Wie gesagt, es ist derselbe Tag. Was ist bis jetzt passiert? Die Frauen waren am Grab gewesen. Engel hatten sie gefragt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Das haben wir gerade am Anfang auch schon gehört. Petrus ist daraufhin zum Grab gegangen und da steht da nur, er wunderte sich. Für Ostern, für den Durchbruch zum Leben ist anscheinend noch nicht viel passiert oder noch nichts passiert. Der Triumphschrei des Lebens ist noch nicht durchgedrungen, denn Kleopas und sein Kompagnon, sie gehen zurück nach Hause. Sie gehen weg aus Jerusalem, weg vom Zentrum des Geschehens. Jesus war mausetot, gekreuzigt, gestorben und begraben. Und trotzdem gibt es für die beiden kein anderes Thema. Sie unterhielten sich über alles, was geschehen war. Und es geht weiter. Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Kein anderes Thema, die beiden waren voll davon und völlig ins Gespräch vertieft. Die Fragen der letzten Tage trieben sie um. Wieso ist das so passiert? Hätten wir irgendwas ändern können? Was machen wir denn jetzt mit dieser Situation? Wie sollen wir das alles einordnen, das alles verstehen? Und mitten in diesem angeregten Gespräch, in diesem Hin und Her, passiert es. Jesus kommt dazu. Aber sie fallen ihm nicht um den Hals, sie schreien nicht laut auf, da bist du ja. Nebenbei, unauffällig, auf eine ganz besondere Art, nähert er sich und geht einfach mit. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du in Gedanken und Grübeleien versunken bist und plötzlich, klammheimlich, übernimmt Jesus die Führung. Und du merkst, wow, das nimmt eine unerwartete Wendung. Wieso checken die beiden nichts? Ist Gott hier am Werk? Manche Übersetzungen schreiben das so. Oder ist es ihr Unglaube? Oder sollen sie ihn noch nicht erkennen, damit sich ihnen das Puzzle nachher noch voller, noch klarer zusammensetzt? Es bleibt offen. Da steht schlicht, ihre Augen wurden gehalten. Oder ebenso wie hier, sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Aber richtig ermutigend, und Edeltraut hatte das am Anfang schon gesagt, Jesus macht sich auf den Weg. Er entschied sich, sie einzuholen, obwohl sie in der völlig falschen Richtung unterwegs waren. Hier taucht der gute Hirte auf, der die verlorenen Schafe sucht, die auf dem falschen Weg sind. Und nun fängt dieser unauffällige, bisher ganz stille Hirte an zu reden. Und ich habe mich gefragt, hat er innerlich geschmunzelt? Oder war er traurig? War er vielleicht sogar zornig? Wir lesen weiter, Vers 17 und 18. Jesus fragte sie, worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Da blieben sie stehen und blickten ganz traurig drein. Und der eine, er hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Die erste Reaktion auf Jesus, als er anfängt zu reden, ist traurig, vielleicht auch etwas mürrisch. Du allein, das kann ja wohl nicht sein. Alle Leute in Jerusalem wissen Bescheid. Wie kann das sein, dass du der Einzige bist, der nichts davon mitbekommen hat? Kann doch wohl nicht wahr sein. Und so erfahren wir ganz nebenbei, dass die Ereignisse von Karfreitag Stadtgespräch waren in Jerusalem. Jesus ist nicht mal so nebenbei gekreuzigt worden. Das war ein Riesending, es war das Stadtgespräch. Und Jesus fragt noch einmal nach. Und jetzt ist er ziemlich sicher etwas schelmisch. Er hat doch schon so ganz lange zugehört und fragt nun ganz unschuldig. Was denn? Fragte Jesus. Das mit Jesus von Nazareth, sagten sie. Er war ein Prophet. In Worten und Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll. Aber zu alledem ist heute auch schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Und dann haben auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, uns in Schrecken versetzt. Sie waren heute früh zu seinem Grab gegangen und fanden seinen Leichnam nicht mehr dort. Sie kamen zurück und erzählten, sie hätten Engel gesehen. Die hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und haben alles so gefunden, wie es die Frauen erzählten. Nur ihn selbst sahen sie nicht. Wir erfahren hier nochmal, wie Jesus wahrgenommen wurde vom Volk. Er war im ganzen Volk bekannt. Ein Heiler und Prediger mit übernatürlicher Kraft. Seine Worte und seine Taten haben ihn als Gottesmann ausgewiesen, vor Gott und vor dem ganzen Volk. Und die Jünger haben gehofft, sie haben zu Recht gehofft. Ihre Hoffnung wurde ja durch diesen, ich sag mal, extrem besonderen Mann gestützt. der Mann, der Kranke heilte, Tote auferweckte. Und die Erwartung war da, der Messias muss kommen, er muss es doch jetzt endlich sein. Wir haben doch schon so lange gewartet. Aber die Oberen haben ihn schlagen, kreuzigen und begraben lassen. Und so wurde auch ihre Hoffnung geschlagen, gekreuzigt und begraben. Für sie war jetzt klar, er kann es nicht gewesen sein. Wir hatten gehofft, aber vergebens. Wir haben unser Leben umgekrempelt wegen ihm, aber es hat sich nicht bewahrheitet. Wir haben auf das falsche Pferd gesetzt. Und jetzt das noch, Frauen mit irren Ideen, Erscheinungen, Engeln, die erzählen, das erleben. Oh Mann. Die Männer haben das dann nochmal überprüft, aber da war kein Jesus mehr. Und jetzt ist schon der dritte Tag. Dann denkt man so ein bisschen als Bibelleser, da hätte es doch vielleicht doch klingeln können. Dreimal sagt Jesus am dritten Tag, ich werde sterben und am dritten Tag werde ich wieder auferstehen. Aber nichts davon. Die ganze Situation ist hier ein bisschen, ja, ist extrem. Die Spannung knistert. Die Frauen gehen zum Grab, sehen Engel. Die Männer rennen hin, irgendwie ja, aber doch kein Jesus. Und diesen beiden reicht es, sie gehen nach Hause. Sie laufen knappe 12 Kilometer, circa 2 Stunden durch die Berge. Die Israel-Reisenden wissen das noch, rund um Jerusalem Berge, ein Auf und Ab. Sie laufen und erzählen dem Sohn Gottes, du bist tot. Sie erzählen ihrer Hoffnung, dass sie sie beerdigt haben, dass sie nicht mehr existiert. Und seit einiger Zeit läuft sie neben ihnen her und unterhält sich mit ihnen, mit diesen beiden verwirrten und enttäuschten Männern. Aber nun beginnt sie zu reden, die lebendige Hoffnung. Und sie ist nicht gerade zimperlich. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen? Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Propheten angefangen, durch die ganzen heiligen Schriften. Wörtlich, ihr Menschen ohne Verstand, mit einem trägen Herzen, das ihr nicht glauben wollt. Neudeutsch könnte man schon fast sagen, ihr Hirnlosen und Herzfaulen. Ja, schon ein bisschen heftig formuliert. Es ist alles nach Plan gelaufen und ihr macht hier so ein Theater. Es war alles so vorhergesagt. Aber gut, dann fangen wir nochmal von vorne an. Und bei diesem Rundumschlag Jesus im Alten Testament wäre ich gern dabei gewesen. 2 Stunden ungefähr ist der Weg. Wir wissen nicht genau, wann Jesus dazugestoßen ist, wie lang diese Bibelarbeit gelaufen ist. Und jetzt hat der unbekannte und doch ganz schön forsche Fremde ordentlich losgelegt. Hier war er traurig, frustriert und auch ärgerlich über seine Jünger, die sich so anstellen können, wie Hirn und Herz so lahm sein können. Aber offensichtlich hat er die beiden nicht abgeschreckt, sondern eher magisch angezogen. Das Feuer, was er schon damals in ihnen entzündet hat und was jetzt so gewaltsam erstickt wurde, fing wieder an zu lodern, irgendwo ganz tief innen. Inzwischen waren sie in die Nähe von Emmaus gekommen. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Aber sie ließen es nicht zu und sagten, bleib doch bei uns. Es geht schon auf den Abend zu, gleich wird es dunkel. Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen. Sie bitten ihn zu bleiben und er bleibt. Und als Leser fragt man sich so langsam, wie lange noch, ihr drei? Wie lange soll dieses Versteckspiel, dieses Gespräch, wie lange soll es noch so weitergehen? Als er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Jetzt ist er wieder ein Schelm, oder? Eben haben wir noch gelesen, wie mit Blindheit geschlagen. Jetzt werden die Augen geöffnet, sie verstehen es. Und dann im selben Augenblick wird er unsichtbar und verschwindet. Er spielt mit ihren Sinnen. Und nun glauben sie etwas, was sie nicht sehen und vorher mit ihrem Unverstand und faulen Herzen haben sie nur geglaubt, was sie sehen. Ist Jesus ein Schelm? Lacht Gott? Unsere orthodoxen Geschwister haben eine schöne Tradition, dass sie von Samstag auf Ostersonntag um Mitternacht einen Gottesdienst feiern. Und ein Teil dieses Gottesdienstes ist das Ostergelächter. Sie lachen den Tod aus, weil er besiegt ist. Das Leben bricht durch und Lachen gehört zum Leben. Und so glaube ich, dass Gott und dass auch Jesus hier ein bisschen Humor haben, dass sie lachen. Das ist das Leben, weil es dazugehört. Sie sagten zueinander, brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Heiligen Schriften aufschloss? Und sie machten sich sofort auf den Rückweg nach Jerusalem. Als sie dort ankamen, waren die 11 mit allen übrigen versammelt. Und nun, Jesus entschwindet wieder vor ihren Augen und sie erkennen plötzlich sich selbst. Es war doch schon drin, aber wir haben es nicht gecheckt. Wir haben schon was gespürt, aber wir konnten es nicht sehen. Jesus war da, Jesus redete mit ihnen, Jesus legte ihnen die Bibel aus, aber sie waren gefangen. Und jemand sagte mal, auf 12 Kilometern Jesusfrust, der alles aus ihnen herauskam. Wir lesen weiter. Als sie dort ankamen, waren die 11 mit allen übrigen versammelt und riefen ihnen zu, der Herr ist wirklich auferweckt worden. Er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten sie ihnen, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot brach und an sie austeilte. Hier kommt unser Ostergruß her. Der Herr ist auferstanden. So werden sie empfangen von den anderen. Er ist wirklich auferstanden. Die ganzen wirren Geschichten der letzten Tage lösen sich auf, das Puzzle setzt sich zusammen. Und nun legen unsere 2, als sie eben in Emmaus diese Augenöffnung erleben, den an diesem selben ersten Ostertag einen guten halben Marathon hin. 12 Kilometer weg von Jerusalem, 12 Kilometer wieder hin, rauf auf die Berge. Aber es hat offensichtlich gesessen. In der Gemeinschaft, in der Beziehung erkennen sie Jesus. Sie merken, dass sie auf einem völlig falschen Weg sind. Auf diesem Weg der Enttäuschung, des enttäuschten Glaubens. Langsam, aber sicher weg von Jesus waren sie unterwegs. Schade. Ich hatte gehofft, dass es Jesus ist, aber nun muss ich doch woanders suchen. Und unser liebevoller, trauriger, ärgerlicher, aber doch auch schelmischer Jesus führt sie an die Kreuzung, an der sie die Kehrtwende machen, den Rückweg antreten. Jesus hat das Brot gebrochen, Er hat es vorher mit ihnen gebrochen als Zeichen, dass sein Leib gebrochen wird. Die Hoffnung der Jünger war zerbrochen. Und auch wir müssen immer wieder mal zerbrochen werden, wenn wir einen Neuanfang mit Jesus machen. Weil wir uns so in unserer Welt einrichten und so auf das, was wir kennen, was uns Sicherheit gibt, verlassen, dass wir wieder neu anfangen müssen. Jesus hat sich heute Morgen auch klammheimlich zu uns gesellt und fragt dich und fragt uns auch als Gemeinde, in welcher Richtung läufst du?